der Abfall des Volkes Gottes intervallmäßig fortschreitet. Das heißt, er kommt immer wieder von Zeit zu Zeit. Und jedes Mal, wenn dann wieder ein Stück Erweckung ist, das heißt, wenn Gott es noch letztendlich verhebt, dann ist es aber so, dass, den Eindruck hat man wenigstens, wenn man es ganz, ganz sachlich durchliest, mal der Eindruck, wenn es das nächste Mal kommt, wird es wieder ein Stückchen schlimmer. Und was man auch merkt, je länger das geht, auch die klaren Leute werdet, das ist hochinteressant, das ist auch eine Endzeiterscheinung, gerade das haben wir ja gesehen, wo wir die Antichristen betrachtet hatten, auch die klaren Leute werden immer letztendlich vermischter. Das heißt, auch Gott handelt durch Leute noch, wie Simson, der ja letztendlich ein gesalbter Gottes war, Nazirer, und trotzdem siehst du, dass er letztendlich vom Geistlichen her bereits so vermischt war, der hat schon alle Macker gehabt, die man sich vorstellen kann, geistlich, und trotzdem handelt Gott nur dahin. Das heißt, es war schon so weit fortgeschritten, dieser Abfall, dass Gott praktisch gar nicht mehr mit normalen Leuten handeln konnte, sogar selbst mit diesen, ich sag's einmal, vermischten Leuten nur konnte er überhaupt handeln. Und das ist ein typisches Endzeitzeichen. Und auch wenn wir jetzt diese etwas dramatische Erzählung uns ansieht, wo es ja um seine Hochzeit geht, beziehungsweise um seine gewollte Hochzeit, dann treffen wir letztendlich auf das Prinzip der Vermischung. Und wir treffen auf das Prinzip, was einem Gläubigen passieren kann. Nämlich, was hier sich im Herzen eines Gläubigen abspielt, wenn er auf die falsche Schiene kommt. Das ist dramatisch. Ich lese uns 14 ganz. Und Simson ging nach Timnath hinab und sah da selbst ein Weib unter den Töchtern der Philister. Und als er wieder heraufkam, sagte er es seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe ein Weib gesehen zu Timnath unter den Töchtern der Philister. Nehmt sie mir doch zum Weibe. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, ist denn kein Weib unter den Töchtern deiner Brüder oder unter meinem Volk, dass du hingehst und ein Weib nimmst bei den Philistern, die unbeschnitten sind? Simson sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam und dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. Die Philister herrschten nämlich zu jener Zeit über Israel. Also ging Simson mit seinem Vater und mit seiner Mutter gen Timnath hinab. Und als sie an die Weinberge bei Timnath kamen, siehe, da begegnete ihm ein junger brüllender Löwe. Da kam der Geist des Herrn über ihn, sodass er den Löwen zerriss, als ob er ein Böcklein zerrisse. Und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er verriet aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Als er nun hinabkam, redete er mit dem Weibe und sie war in Simsons Augen recht. Und nach etlichen Tagen kam er wieder, um sie zu nehmen und trat aus dem Wege, um das Aas des Löwen zu besäen. Und siehe, da war ein Bienenschwarm und Honig in dem Aas des Löwen. Und er nahm davon in seine Hand und aß davon unterwegs und ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen und sie aßen auch. Er verriet ihnen aber nicht, dass er den Honig von dem Aas des Löwen genommen hatte. Und als sein Vater zu dem Weibe hinabkam, machte Simson da selbst ein Hochzeitsmahl. Denn also pflegten die Jünglinge zu tun. Sobald sie ihn aber sahen, gaben sie ihm 30 Gefährten, die bei ihm sein sollten. Zu diesen sagte Simson, ich will euch doch ein Rätsel aufgeben, wenn ihr mir das selbst erratet und löset innerhalb der 7 Tage des Hochzeitsmahles, so will ich euch 30 Hemden und 30 Feuerkleider geben. Könnt ihr es aber nicht erraten, so sollt ihr mir 30 Hemden und 30 Feuerkleider geben. Sie sprachen, gib dein Rätsel auf, wir wollen es hören. Er sprach zu ihnen, Speise ging aus von dem Fresser und Süßigkeit ging aus von dem Starken. Und sie konnten in den 3 Tagen das Rätsel nicht erraten. Am 7. Tag sprachen sie zu Simsons Weib, überrede deinen Mann, dass er uns dieses Rätsel verrate, sonst werden wir dich und deines Vaters Haus mit Feuer verbrennen. Habt ihr uns darum hierher geladen, um uns arm zu machen? Da weinte Simsons Weib vor ihm und sprach, du bist mir nur Gram und hast mich nicht lieb. Du hast den Kindern meines Volkes dieses Rätsel aufgegeben und hast es mir nicht verraten. Er aber sprach zu ihnen, siehe, ich habe es meinem Vater und meiner Mutter nicht verraten und sollte es dir verraten. Sie weinte aber 7 Tage lang vor ihm, während sie das Hochzeitsmahl hielten. Aber am 7. Tag verriet er es ihr, denn sie nötigte ihn. Sie verriet das Rätsel den Kindern ihres Volkes. Da sprachen die Männer der Stadt am 7. Tag, ehe die Sonne unterging, zu ihm, Was ist süßer als Honig und wer ist stärker als der Löwe? Er sprach zu ihnen, hättet ihr nicht mit meinem Rinde gepflügt, so hättet ihr mein Rätsel nicht erraten. Und der Geist des Herrn kam über ihn, er ging hinab gen Askalon und er schlug 30 Männer unter ihnen, nahm ihre Kleider und gab denen die Feuerkleider, welche das Rätsel erraten hatten. Und weil sein Zorn entbrannt war, ging er hinauf in seines Vaters Haus. Aber das Weib Simsons ward einem seiner Gefährten gegeben, der ihm beigesellt gewesen war. Das ist eine Geschichte, die man kaum glaubt, wenn man die Bibel hier liest und dann sieht, wie ein Mensch, der ein gesalbter des Herrn ist, ein Nazirer, wie er hier vollständig von der Auge und Fleischeslust beherrscht, dann hingeht, gegen alle Verbote Gottes letztendlich sich versündigt und dann kommt der Geist des Herrn auf ihn und er zerreißt den Löwe. Und man sieht dann wieder das Gleiche, selbst mit seiner fleischlichen Art, wie er hier beim Hochzeitsmahl, statt es ernstlich zu begehen, der Löwe ist ja ein Bild auf den Sieg über Finsternismächte, Honig ist ein Bild letztendlich auf das Wort Gottes, statt dass er über diese Dinge, irgendwo ernstliche Dinge weitergibt, aber die Philister geht er einfach hin und macht ein Spielchen draus. Und wiederum, das endet damit, dass letztendlich der Geist des Herrn über ihm kommt und er bringt dann ein paar Leute um. Also ist unfassbar, aber man sieht hier etwas. Das ist eine alte Tatsache, dass Gott auch mit vermischten Leuten in Zeiten des Abfalls arbeitet. Das Drama ist eigentlich das, dass Gott trotzdem mit diesem, geteilten Herzen eines Gläubigen etwas anfangen konnte. Trotzdem, nur kommt jetzt das Drama bei den Dingen. Gott kommt auch mit halblebigen Leuten zum Ziel, aber das, was jetzt in der Bibel steht, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Er kommt generell zum Ziel, letztendlich mit diesem Simson, was er erreichen will, die Philister gegenüber. Aber das Drama ist, dass der Vermischte selber, und das ist vielleicht das Schlimme, der Vermischte selber geht unter. Das ist das Schlimme. Er selber geht dem allem letztendlich kaputt, das werden wir ja sehen, wenn man weitergeht. Aber ich möchte, dass wir den Simson betrachtet. Ich möchte einmal die Schattenbildlichkeit jetzt mit Löwe, Honig und so mal zurückstellen heute, um auf die direkte geistliche Linie zu gehen. Und zwar, wenn wir jetzt hier die Bibel ganz nüchtern untersuchen, dann fällt uns etwas auf. Es heißt, Simson ging nach Timnat hinab. Und es ist immer das Gleiche. In der Bibel ist so, die Städte der Höhe, das heißt zum Beispiel Jerusalem war auf der Höhe, es heißt auch von dem Mann, der von Jerusalem wegging, nach Jericho hinunter, dass er unter die Räuber fiel, hinab. Jericho ist in der Ebene, Sodom und Gomorra war in der Ebene. Wenn das bildlich angezeigt wird, dass jemand hinabgeht, ist in der Schattenbildlichkeit in der Regel immer auch der geistliche Abstieg gemeint. Und der geht hinab zu den Weibern und den Töchtern der Philister. Jetzt fängt schon mal an, was hat ein Gesalber des Herrn bei den Philistern zu suchen, dazu nur auf Brotschau? Also man sieht hier schon mal, das ist schon mal das erste Verbot. Ich werde gleich drauf kommen, was es bedeutet, was Gott auch darüber sagt. Aber zuerst einmal, was hier von wirklich letzter Bedeutung ist, es heißt hier, er sah ein Weib unter den Philistern. Und etwas möchte ich einfach einmal betonen. In der Bibel steht, dass das Ohr nie genug hört und das Auge nie genug sieht. Das heißt, Augenlust und Fleischeslust sind der ehernes Prinzip der Sünde und der Verführung und dem Teufel seine entscheidenden Waffen. Das sehen wir, wenn man hier mal uns anguckt, wie das sich gestaltet hat. Das kommt ja in dem Text allein, kommt es ja dauernd vor. Was heißt, er sah, er sah, er sah. Er sieht das Weib und geht der Funke über. Und das ist ein Punkt, ich möchte es einfach betonen. Niemand von den Gläubigen ist gefeit gegen Augenlust und gegen Fleischeslust. Das ist einfach in der Natur des Sünders drin. Solange er in Christus bleibt, solange er geistlich läuft, ist das ausgeschaltet. Sobald er aber ins Fleisch zurückfällt, blitzt es sofort auf. Das ist immer da, ich möchte es betonen, ist immer da. Ist nicht so, wo man sagt, ich bin jetzt geheiligt, mir passiert das nicht. In der Sekunde, wenn ein Gläubiger ins Fleisch fällt, passiert's. Nur passiert es graduell unterschiedlich. Und zwar, es passiert letztendlich so, ich sage es einmal, wie im Endeffekt die Herzensstellung sich gestaltet. Ist die Herzensstellung schon eher anfällig, ist man schon eher auf einem tieferen Abstieg, wird es immer dramatischer. Und zwar, das sind Stufen, wo man dann runtergeht. Aber etwas ist klar, der Teufel arbeitet übers Auge. Das ist ein altes Prinzip, das ist uralt. Guck, das hat mich immer fasziniert, Marketing. Wie dumm die Leute sind und wie schlau die Verkäufer sind. Die Verkäufer sind immer schlaue Leute, auch in der Wirtschaft. Eine der größten Erfindungen in dieser Welt ist der Versandkatalog. Wenn du keinen Katalog hast zum Durchblättern oder die Werbeprospekte, mir fällt auf in der Tageszeitung, das ist interessant, wenn ich jetzt meine Tageszeitung aufmache, es fällt mir einfach auf, weil immer so viel übrig ist. In der Tageszeitung ist unter zwei Werbebeilagen, kriegst du keine Tageszeitung mehr. Wenn du einen starken Tag hast, hast du fünf. Das heißt, man arbeitet mit dem Prinzip, dass du siehst. Das heißt, so wie der Teufel das Auge ausspricht, ist das Auge das Instrument, um zu sehen, um Lüste zu wecken. Jetzt sage ich es mal hart, wenn ich einen Bücherkatalog durchgucke oder einen normalen Katalog, bevor ich den durchgucke, habe ich keine Bedürfnisse. Ich komme gar nicht auf die Idee, dass ich was haben sollte. Aber dann fange ich an, den durchzublättern. Und je weiter ich den durchblättere, je mehr ich sehe, je mehr denke ich, das wäre jetzt auch nicht schlecht. Das wäre doch auch nicht schlecht. Und das ist doch auch nicht schlecht. Und das ist doch auch nicht schlecht. Wisst ihr, was da passiert? Es steht in meiner Bibel, erreget nicht das Fleisch, bis Begierde hervorbricht. Und das ist nichts anderes, wie das Fleisch zu reizen. Weil je länger du liest und je länger du anguckst, je mehr flammt es auf. Und irgendwann kommt es dann zur Tat. Und das ist das Schlimme. Das heißt, zur Tat, du kaufst. Du machst eine Bestellung. Ich habe zum Beispiel hochinteressant, ich habe schon, wenn ich spontan sowas, kommt der Bücherprospekt an die Variante, ich bin durchfügen, was ich brauche. Ist interessant, wenn ich mal keine Zeit habe, sofort zu bestellen und lasse eine Woche liegen und bin relativ dann auch in Abstand, dann mein höheren Staunen, ich brauche bloß eine Hälfte. Wenn ich dann wieder vergisst, dann ist schon passiert, dass ich gar nichts mehr gebraucht habe. Wehe, wenn ich am ersten Tag stelle, dann kommt das Paket, meine Frau kann ja nicht davon sagen. Und dann sind oft Bücher da, wo ich sage, ja, warum hast du denn das bestellt? Das ist nämlich das Teuflische, dass das Auge ein Lügner ist. Auge löscht Fleisch, es betrügt. Oft nicht so, dann sage ich, eigentlich bist du ein Narr, eigentlich hättest du es gar nicht gebraucht. Das ist hochinteressant. Und auf diesem Prinzip schafft der Teufel. 1. Mose 3, Vers 6, wenn wir es mal ganz langsam einfach die 3, 4 prägnant, ich habe es schon so oft genannt, aber wenn wir es heute einfach nochmal angucken, wie der Teufel arbeitet. 1. Mose 3, Vers 6, als nun das Weib sah, dass von dem Augen gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein wertvoller Baum wäre, weil er klug machte, da nahm sie dessen Frucht, aß und gab zugleich auch ihrem Mann davon und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan. Dann bricht der Sündenfall hervor. Das heißt, der Sündenfall hat bereits mit Augenlust begonnen und sie sagt sogar noch, ihre Dummheit, es ist eine Lust für die Augen. Sie sagt es noch. Das ist das Dramatische. Das heißt, der Sündenfall lief vollständig auf dem Prinzip der Augenlust ab und die Versuchung des Teufels läuft in der Regel über Augenlust ab. Dass dann noch das Gebiet, der Gedanke dazugehört, das sei dahingestellt, das ist eine Spielart. Aber in der Regel geht der Kontakt über die Augen. Josua 7, Vers 21. Und zwar, das ist der Achan. Und der Mann ist ja ehrlich, gell, obwohl er sterben muss wegen des Bands, er hat sich ja an gebanntem vergriffen, er hat Elend über seine ganze Familie gebracht, seine ganze Familie musste sterben. Und jetzt sagt Josua praktisch zu ihm, was hast du getan? Bekenne es, sag wenigstens, was du getan hast. Und da sagt er, ich habe gesündigt. Vers 20, jetzt kommt was Interessantes. Ich sah unter dem Raub einen köstlichen, macht er was? Er denkt immer noch, dass er köstlich war. Das heißt, der Zauber dieses Mantels ist auch nicht weg. Diese Sündererkenntnis, die war rein formell. Das ist keine Herzensbuße gewesen. Er findet immer noch, es war ein köstlicher babylonischer Mantel. Das ist kein Zufall. Und 200 Schekel Silber und eine goldene Zunge, 50 Schekel schwer. Dessen gelüstete mich und in Hermes. Und vergrub es in der Erde im Fluch. Das ist alles da, was überhaupt Sündenfall marschieren kann. Aber du siehst, dieser Blick auf diesen babylonischen Mantel war so brutal, dass kurz vor seinem Tod, vor seiner Hinrichtung, ist er immer nur so fasziniert, dass er von einem köstlichen Mantel spricht. Jemand, der wirklich Buße getan hat, hat gesagt, dieser verfluchte Mantel, der den Fluch Gottes über mich gebracht hat, wehe mir. Das hat er gesagt, der Buße getan hat, der hat nie im Leben Buße getan. Und der stirbt unbußfertig, das muss uns klar sein. Der Achan, ich habe immer zuerst geglaubt früher, er hat seine Sünde bekannt und der Achan, keine Spur. Der Achan stirbt in voller Blüte der Augenlust und ohne Reue über seine Sünde zu empfinden. Sondern er sagt, ich habe gesündigt. Er hat Kopferkenntnis über Sünde, aber er hat keine Herzenserkenntnis. Und da siehst du, wie die Augenlust etwas Teuflisches ist, was es für ein Pfeil ist. Und so schafft der Teufel, das muss uns klar sein. Nächster Fall. 2. Samuel, das ist noch dramatischer. 2. Samuel 11, Vers 2. David, sei Fall. Es begab sich, als David um den Abend von seinem Lager aufstand und auf dem Dache des königlichen Loses umherwandelte, sah er vom Dache aus ein Weib sich baden und das Weib war von sehr schöner Gestalt. Um das intensiv festzustellen, hat der David nicht bloß einen Blick geworfen, das möchte ich mal hier behaupten. Sondern da ist wieder genau das gleiche passiert wie beim Achan, da hat die Augen getroffen und in dem Moment ist wieder dieser Funke übergesprungen. In dem Moment kam dieser Bann, dieser Fluch, dieses Elend des Auges kam über diesen Mann und hat ihn packt. Und es hat dann so blendend gewirkt, das muss ich einmal sagen, so blendend, dass letztendlich sogar unterm Strich auch der David vollständig narkotisiert wurde. Guck, Achan ist nur vollständig fasziniert von diesem babylonischen Mantel. Und der David ist so fasziniert von der Sache, dass er als Folge von dem Ehebruch einen Mord begeht. Und er ist so geblendet von der Augenlust, dass selbst als er die Frau hat und als sie schwanger wird, als er sie dann zu sich holt und das Kind sogar annehmen will, dass er erst zur Buße kommt, als der Prophet Gottes ihn furchtbar stellt, als der Heilige Geist ihn überführt, als das Schwert Gottes durch sein Herz geht, als der Nathan zu ihm sagt, du bist dieser Mann, vorher nicht. Und das siehst du etwas, auf das möchte ich auch raus heute. Das Augenlust, das ist auch beim Simson, er sieht das Philisterweib. Das heißt, die Augenlust ist etwas, das blendet. Das ist wie ein Pfeil. Und wenn der Pfeil getroffen hat, dann ist eine Flamme entbrannt. Dann sieht der Achan halt den babylonischen Mantel immer noch als köstlich an. Und der David geht so weit, dass er dann sogar zum Mord schreitet. Das heißt, er sieht in dem Moment, wenn der Pfeil voll trifft, sieht er die Tragweite seines Tuns nicht mehr. Das heißt, Augenlust verblendet generell. Das ist brutal. Das ist brutal. Und man muss es einfach sehen. Also, ich sag's mal hart, ich möchte ganz ehrlich sein, wenn ich schon manchmal Dinge mir besorgt habe, ich habe mich hinterher gefragt, wo ich es hatte, was soll der Quatsch? Ich konnte es nur erklären, dass die Lust geflammt ist. Also das ist sicher nicht übertrieben, aber ich könnte ein Drittel zum Beispiel von meinen Büchern, könnte ich raustun. Ich habe die nicht gelesen, ich werde sie nie lesen, nicht. In 100 Jahren nicht. Jetzt kommt das Brutale. Jetzt gehe ich in den Schrank, du raus, du raus, du raus, du raus. Und dann mache ich die zweite Runde und sage, Verifizierung, sagt mit der Welt. Ich kontrolliere und gucke, ob es sich wirklich so verhält. Und dann sage ich, ah, du lieber doch nicht. Ah, du lieber auch doch nicht. Du doch nicht. Meinst du was? Irgendwo ist von dem ursprünglichen Pfeil der Augenlust ist irgendwas stecken geblieben. Das heißt, da ist irgendwo was innen noch drin, was empfindlich ist für das Fleisch, empfindlich ist für die Augenlust. Also kennt ihr das? Ich habe Bücher, was heißt, völlig sinnlos, ich brauche die nicht. Ich sage es jetzt mal, Bücher, das kann auf andere Ebene sich abspielen. Zieh das Buch raus und sag, oh ja, jetzt brauchen wir Geburtstagsgeschenke, Schnagel, Leute, das verschenken wir. Und in dem Moment, wie ich es rausziehe und verschenke will, brauche ich es doch. Jetzt flammt die Lust auf. Dann sage ich oft mal, das kann ich jetzt so nicht verschenken. Ja, warum denn? Ich könnte ja sagen, ich brauche es mal irgendwann. Und jetzt habe ich gerade das Inhaltsverzeichnis gelesen. Es scheint ja doch wertvoller zu sein. Steck es wieder rein, schlummert die nächsten 10 Jahre. Ist gar keine Frage. Wir sehen nachher noch, wie es auf dem sexuellen Gebiet ja nicht so harmlos geht, wie die Bücher, die du bloß so machen darfst. Sie ist ja beim Ding, ab kommt zu Fall, der Bursche. Der Simson. Aber ich möchte nur betonen, es flammt etwas auf übers Auge, das in unserem Herzen drin ist. Und ich möchte mal so sagen, es hat eine nachhaltige Wirkung, es hat keine kurzfristige Wirkung. Das ich sag's mal so, das wirkt langfristig nach, negativ. Und beim David geht's bis zum Mord, das ist das Schlimme. Aber es geht in das Begehren jeglicher Art von Güter. Es geht um das Begehren jeglicher Form von Menschen. Also es ist einfach ein Begehren nach Menschen, nach Dingen, nach allem Möglichen. Und es ist auch ein Begehren nach Geistlichem. Und das ist eigentlich das Dramatische, dass die Augenlust auch im geistlichen Gebiet gibt. 2. Könige 16, Vers 10. Da zog der König Ahas Tiglath-Pileser dem König von Assyrien entgegen nach Damaskus. Und als er den Altar sah, nehmt ihr mal eine Konkordanz, immer wenn ihr das Wort sah habt, macht einen Strich, um es hervorzuheben. Als er den Altar sah, der zu Damaskus war, sandte der König Ahas das Modell des Altars, eine genaue Abbildung, die er gemacht hatte, dem Priester Uriah, und die Folge davon ist Vers 14. Aber den ehernen Altar, der vor dem Herrn stand, rückte er von der Vorderseite des Hauses weg, aus dem Zwischenraum zwischen dem neuen Altar und dem Hause des Herrn, und stellte ihn nördlich vom Altar auf. Das heißt, man kann auch geistliche Dinge sehen, die letztendlich nicht geistlich sind, sondern von der fleischlich-religiösen Augenlust letztendlich gesteuert sind. Und dann fängt man Feuer. Sind wir mal doch ehrlich, man hat eine Hochzeit gehabt. Also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, wo ich da hin bin und den Versammlungssaal sehe, ich würde lügen, dreckig, dass der mir nicht gefallen hätte. Ich war am Sonntag bei den Taufgesünden. Die haben einen Taufbecken, da träumt es mir davon. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das Taufbecken mir gefallen hat. Und ich mir überlege, das wäre auch toll, wenn wir so einen Taufbecken hätten. Das kann auch geistliche Dinge betreffen oder religiöse Dinge. Und hier beim Ahas geht sogar so weit, dass man hier noch etwas gelüstet geistlich. Er will ja was Religiöses tun, er will einen Altar. Ist nur der Falsche. Das heißt, der Teufel kriegt ihn auch fromm über einen falschen Gottesdienst. Und die Folge davon ist, dass die Linie Gottes zerstört wird. Das heißt, die Augenlust ist rundum gefährlich in jedem Gebiet. Im Gebiet der Güter, wenn es um Reichtum geht, wie beim Ahas, wie beim Achan, wo es um materielle Dinge geht, bei David und bei unserem Simson wegen einem anderen Geschlecht, und ich nehme die Frau da nicht aus, also da kenne ich schon keinen Unterschied. Das ist ein bisschen anders gelagert, aber das betrifft den Menschen als Ganzes. Und drittens Religion, das betrifft alle. Das heißt, rundum die neuralgischen Punkte, wo es gefährlich wird, ist hier von der Augenlust her etwas, wo der Teufel seine Pfeile sendet. Und die hat immer langfristige Wirkung. Das ist das Verrückte. Das ist kurzfristig. Das ist langfristig. Das siehst du auch, wenn du die Texte genau liest, hat langfristige Wirkung. Und oft kann es nur gebrochen werden, wenn Gott zum Beispiel eingreift, wie beim Achan. Nur, Gott hat bei Achan eingegriffen, hat ihn demaskiert, hat ihn hingestellt und nichts genutzt. Ist brutal. Bei David hat es genutzt, weil er geistlich von der Grundhaltung her war. Dort hat es genutzt, bei Achan nicht. Man sieht, das kann, auch das Gericht Gottes kann dann positiv oder negativ ausgehen. Das weiß man nie vorher. Du weißt nie, was so ein Pfeil von Schade angerichtet hat. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich möchte das einfach so ein bisschen baukastenmäßig entwickeln, was sich hier abspielt. Nicht nur, dass er eine Frau sieht. Selbst wenn es Israelin gewesen wäre, wäre es bedenklich gewesen, wie das hier sich abspielt. Aber das nächste, das ist eigentlich noch dramatischer. In Vers 2 heißt nämlich, sie ist eine Philisterin. Ist eine Philisterin. Heidin. Wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, die haben mir lange überlegt, ob das so ist, aber es ist so. 2. Mose 34, 16. Nehmet deinen Söhnen, und ich lese vielleicht auch 15, dass der Zusammenhang da ist, dass du nicht etwa mit den Einwohnern des Landes einen Bund machst, und wenn sie ihren Göttern nachbuhlen und ihren Göttern opfern, sie dich einladen und du von ihrem Opfer essest und nehmest deinen Söhnen ihre Töchter zu Weibern. Und dieselben alsdann ihren Göttern nachbuhlen und machen, dass deine Söhne auch ihren Götzen nachbuhlen. Das heißt, Gott hat ganz klar verheißen, positiv in Anführungszeichen, aber von Gott her glasklar. Er hat hier verheißen, dass letztendlich, wenn man die Vermischung mit den Landesleuten ehemäßig eingeht, dass das Gericht Gottes über sie kommt, wenn sie Götzendienst betreiben. Das heißt, Gott hat die Vermischung mit den Einwohnern des Landes absolut verboten. Jetzt kommt das Interessante bei den Philister. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch gucken müssen, ob die Philister zum verheißenen Land gehören, der Gebiet, aber sie gehören dazu. Habe ich auch gewusst. Aber nicht gewusst, war für mich wieder ganz neue Erkenntnis. Du siehst, die Bibel ist ein unendlicher, die Quelle. Josua 13, Vers 2. Das ist aber das Land, das noch es einzunehmen gibt, nämlich das ganze Gebiet der Philister. Hat zum verheißenen Land gehört. Und so als Ganzes. Und folglich durfte er keine Philisterin heiraten. 2. Mose 34 sagt ganz klar, du darfst sie nicht heiraten, weil das zu dieser Landesbevölkerung gehört hat. Er hat gewusst, dass er die nicht heiraten darf. Durch die Augenlust, jetzt kommt das Interessante, durch die Augenlust wurde das Gebot Gottes übersteuert. Dass er dieses klare Gebot Gottes vom Tisch gewischt hat, obwohl er ein Gesalbter des Herrn war, ein Nazirer. Und das ist das Drama, und das ist auch das, was mir in der Endzeit immer mehr sehen. Ich sehe das ja auch. Du kämpfst mit dem, weil es einfach stärker geworden ist. Weil der Weltgeist, der Zeitgeist stärker ist. Um dich herum ist alles viel schlimmer geworden. Und zwar, selbst wenn du ein Gesalbter des Herrn bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn du Gottes Kind bist, Gott dienen willst, dann passiert etwas. Du bist in einer Welt, die viel brutaler ist wie früher. Und dann fliegen die Pfeile eben mehr wie vorher. Das heißt, die Augenlust ist schlimmer. Und man muss das einfach nüchtern sehen. Und was das Verrückte ist, dass das, was im Herzen eine Erkenntnis Gottes da ist, was man ganz genau weiß, dass das durch diese Augenlust übersteuert wird. Das heißt, die schält praktisch die Erkenntnis Gottes und der Gehorsam Gott gegenüber aus. Ihr habt ja gesehen, das Thema ist nicht Fleischeslust, Augenlust, sondern der Eigenwille und der Wille Gottes. Das heißt, dieser durch die Augenlust ausgelöste Eigenwille letztendlich schält mein Tun des Willens Gottes aus und bringt mein Eigenwille zur Blüte. Und das ist immer das Ziel von der Augenlust. Der Eigenwille, meinen Wille aufflammen zu lassen. Wisst ihr, ist doch klar. Alexander Zebel hat einmal gesagt, das hat mich tief beeindruckt. Er hat gesagt, der Teufel stellt sich nicht vor dir hin, hängt die Zunge raus und sagt, Edge, ich will dich verführen. Wisst ihr, wenn du jetzt immer in deinem Bewusstsein wüsstest, jetzt will mich der Teufel verführen, jetzt will mich der Teufel in eine Sünde ziehen, und das schon niemals nachgeben. Sondern es ist doch oft so, dass du denkst, du kommst selber drauf. Du selber bist es. Das ist doch nicht der Teufel, da denkst du doch gar nicht dran. Sondern du selber, der feurige Pfeil des Teufels ist nicht erkannt als feuriger Pfeil, trifft dein eigenes Leben, du flammst auf. Und dann denkst du bist selber. In Wirklichkeit war es der Teufel. Und da gibt es natürlich die große Parallele jetzt gerade nochmal. Ich möchte jetzt auch nochmal wegen Ehe und das einfach, möchte da nochmal was dazu sagen, weil das trägt mich eigentlich auch um, dass mir hier nicht in der Falle geht. 2. Korinther 6, Vers 14. Ziehe nicht im gleichen Joch mit Ungläubigen. Eigentlich heißt das wörtlich, seid nicht zusammengejocht. Ihr wisst ja, was ein Joch ist. Das ist wie eine Gabel, da ist links ein Viech und rechts ein Viech und die zieht was zusammen. Das Bild. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht zur Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie reinigt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen? Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott spricht, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, will ihr Gott sein. Sie sollen mein Volk sein. Darum, das ist die Folge, geht aus von ihnen. Sondert euch ab, spricht der Herr, rührt kein Unreines an, so will ich euch aufnehmen und ich will euer Vater sein und ihr sollt meine Töchter und Söhne sein, spricht der allmächtige Herr. Wenn wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Da steht nicht Heiligung, da steht Keit. Es ist viel brutaler. Heiligung ist harmlos wie Heiligkeit. Heiligkeit ist schon Zustand. Und da sagt die Bibel ganz einfach, ich darf mich nicht vermischen als Gläubiger. Jetzt lese ich euch etwas vor aus dem Rieneker, aus dem griechischen Schlüssel. Der Ausdruck, der hier im Griechischen steht, ist nämlich aramäisch. Das heißt, ein jüdischer Hintergrund. Und zwar, ich lese euch. Da heißt es, dieses Zusammengejochtsein, das heißt praktisch, mit andersartigen Jochgenossen zusammengespannt gehen. Mit einem Fremden am gleichen Joch ziehen. Mit dem Gedanken führt Paulus von 1 und 2 weiter. In der rabbinischen Literatur auch auf Ehegenossen und zwei Lehrer angewendet. Also was heißt? Zwei Dinge von dem Hintergrund, vom Geschichtlichen her, war denen, die das gelesen haben, klar, dass zwei Dinge verboten waren. Wenn man Ungläubige zusammenzuarbeiten, geistlich. Darum können wir mit der Allianz nicht zusammenarbeiten, wenn sich da jemand wundert, weil es da umgekehrte Leute hat. Zum Zweiten, mit niemand, der Götzendienst strebt, zusammenzuarbeiten. Belial ist genauso verboten hier im Text. Und zum Dritten, als Gläubiger niemals, niemals ein Ungläubiger zu heiraten. Ist absolut verboten. Ist verboten von der Bibel her. Wenn man das jetzt sieht, dann ist klar. Und genau diese Erkenntnis, die ja strahlend klar in einem Herz von einem Normalgläubigen drin ist, die war zum Beispiel übersteuert. In dem Fall beim Simson. Er ist im Schattenbild, wäre ein normaler Gläubiger, der mit dem Geist gesalbt ist, eine klare Berufung von Gott her hat, Gott dienen will und in Wirklichkeit einfach vermischt ist. Und da hat ein paar Pfeile getroffen, weil er ein geteiltes Herz hatte. Und dieser getroffene Pfeil hat aufflammen lassen. Und weil aufgeflammt ist, hat er letztendlich die klare Erkenntnis, was er darf und nicht darf, vollkommen ausgeschaltet. Du merkst, er hat nicht einmal einen Millimeter Gewissensbiss. Aber jetzt kommt das Drama. Gott hat das in seinem Plan gewusst, wenn er den Text liest, und hat letztendlich bewusst in Kauf genommen, Simson zu benutzen als Gerichtswerkzeug um den Preis, dass er untergeht. Ist das klar? Das ist brutal. Da können wir jetzt ja sagen, wenn man kalvinistisch denken würde, Gott hat es gewollt, das war das Schicksal des Simson, und so ist halt. Eben nicht. Simson hätte auch Gerichtswerkzeug sein können, ohne unterzugehen. Gott hat nur seine Fleischesnatur, seine Fleischesart zusätzlich benutzt, um das Gericht auszuführen. Aber der Preis war, dass der Simson kaputt geht in der Sache. Das ist das Dramatische. Man sieht hier, Augenlust lässt der Eigenwille aufflammen und der Wille Gottes tut man nicht mehr. Der Wille Gottes wäre gewesen, Absonderung, keine Hochzeit mit den Frauen der Philister, keine Augenlust, nicht hinunterzugehen, die Frau überhaupt anzusehen. Ich muss das einmal ganz nüchtern sehen. Warum geht denn er letztendlich hinunter? Er geht hinunter, um die Frau bewusst zu sehen. Und da fängt er. Ich glaube, es war die Tamar, als die letztendlich geschändet wurde, was stand davor? Sie ging, um die Töchter des Landes zu sehen. Sie hat mit denen nichts zu tun gehabt. Dina, ja, Entschuldigung, Tamar. Tamar war der andere, Dina. Danke. Also als Dina dorthin ging, dann ist es passiert. Warum? Sie wollte die Töchter des Landes sehen. Da kommt eine Vermischung, die gut ist. Und das ist einfach das Drama, das dann daraus geschieht. Das ist der Eigenwille. Und die Auge- und Fleischeslust lässt immer aufflammen. Die hat wahrscheinlich gesehen, was die Heide da für nette Mädchen haben. Die sind halt nicht so, ich sag's mal, verklemmt wie wir Juden, wie die Eltern. Und ist alles so bieder und alles so schrecklich. Und guck mal, das ist doch flott, das ist doch schön. Ich sag's mal bewusst modern. Wisst ihr, was Ende war? Eine geschändete Frau, die für ihr Leben gezeichnet war. Das ist der Preis der Sünde. Die Brüder haben immer früher gesagt, der Wein ist kurz, die Reue ist lang. Das ist Augenlust, typisch. Der Wein ist kurz kriegst du einen Schuss, kurz flammt was auf und die Reue ist lang, weil es immer ein Rausch ist und letztendlich, ich sag's einmal, ein Bluff. Ist dramatisch, nur einfach sehen. Ich sage mal ein Beispiel aus dem Geschäftsleben. Der Teufel spielt ja mit den Leuten wegen dem. Ich hatte schon einen Kunde, also ich sag's mal so, der Kunde hat so viel Geld verdient, dass ich normal, wenn ich denke, halt hätte, hätte ich drei Häuser finanzieren können mit dem Geld, problemlos. Oder zwei auf jeden Fall. Und der Kunde war mal bei mir, hat eine Baufinanzierung gemacht und irgendwann ist er dann wieder zu mir gekommen, sitzt am Tisch, case weiß und sagt, ich bin pleite. Hab ich gesagt, macht kein Theater, ich kann nichts mehr zahlen, ich bin ruiniert. Hat er seinen Zettel rausgezogen, hat gut gearbeitet, gehabt, hat mir die Statistik gezeigt. Das ist schon zig Jahre her, das war etliche Jahre her. Das war zu der Zeit ein absoluter Spitzenverdienst. Der hat 7.100 Mark netto verdient. Und wisst ihr, was er Ausgaben gehabt hat? Ich glaube, 7.134 hat er gehabt, Ausgaben. 7.1 hat er verdient und 7.134 hat er Ausgaben gehabt. Dann war ich baff. Ja, Augenlust. Dann habe ich gesagt, ja, was ist passiert? Wo sie das letzte Mal bei mir waren, ich glaube 5 Jahre vorher, gesagt, war alles in Ordnung. Er sagt, Scheiße, was passiert? Hat er es rausgezogen. Ich habe einmal auf den Zettel geguckt, habe ich alles gewusst. Wisst ihr, wie viel der Lebensversicherung hatte? 13. Der hatte 13 Lebensversicherungen. Mit Dynamik. Und die sind eigentlich in den 5 Jahren, sind die alle gekommen. Wie ein Wasserfall. Die sind explodiert. Und mit einem Schlag war der pleite. Dann haben sie zuerst mal eine Lebensversicherung bis auf 2 kündigt, die hat er braucht. Der Rest haben alle abgeschossen. damit hat er nur praktisch, das ist ja so, man macht oft, das heißt Hypotheke, Tilgungsversicherung, dass mit der Lebensversicherung sein Ding zurückzahlt. Ich habe das gelassen, was wichtig für ihn war. Alles andere immer abgeschossen. Wisst ihr, jetzt kommt das Drama. Es war Augenlust, es war Begehren. Er wollte besonders abgesicherter sein, nochmal abgesichert. Die Lust hat ihm gefällt. Jetzt kommt das Drama. In der Stunde, als ich ihm die Versicherung gekündigt hatte und als er saniert war, als er hätte alles wieder zahlen können, ist er arbeitslos geworden und hat es trotzdem verkaufen müssen. Das war das Dramatischste, was ich je erlebt habe. Und da ist mir klar geworden. Und von der Stunde habe ich, wenn Leute zu mir kamen und haben gesagt, ich bin ruiniert, habe ich gesagt, ich kann es einfach, bringt der Versicherungsordner, dann gucken wir. Und nicht nur einmal war es so, dass wenn du den aufgemacht hast, dass du gesehen hast, was los ist. Aber wisst ihr, was das war? Jetzt können wir sagen, das ist ein ganz übervorsichtiger Mann gewesen. Nein, das ist Augen- und Fleischeslust. Das ist Begehren, besonders abgesichert sei. Und das läuft immer nach der gleichen Methode ab. Und das ist Eigenwille. Da übersteuert deine Vernunft, dein Hirn, das geistliche Verständnis. Der Pfeil der Augen- und Fleischeslust übersteuert alles. Das schält aus. Gell? Und das ist dann der Eigenwille. Richter 9, 8 bis 15, unser berühmtes Kapitel mit dem Antichrist. Ich möchte nochmal etwas aufzeigen, das genauso dramatisch ist. Die Bäume, die Völker, gingen hin, um einen König über sich zu salben und sprachen zum Ölbaum. Israel, der Patriarchen, sei unser König. Der Ölbaum sagt nein. Dann geht sie zum Feigebaum, Israel mit der Landesverheißung. Er sagt nein. Dann geht sie zum Weinstock, Israel mit der Verheißung der Kindschaft. Dann sagt Israel wieder nein. Das heißt, Israel tut dreimal aus diesen Gründen praktisch Eigenwille. Es hätte von Gott her vor Berufung genau die drei Berufungen gehabt. Es sagt dreimal nein. Und wisst ihr, was die Folge ist? Wie beim Simson. Und die Folge davon ist, dass alle Bäume dann hingehen und den Dornbusch nehmen. Das ist der, der aus Israel kommt. Dann kommt der Antichrist. Das heißt, wenn Israel dreimal den Gehorsam verweigert hat, aus zwei oder drei Zeugen Mund redet Gott, grundsätzlich bringt es der Antichrist hervor. Sie tun nicht den Wille Gottes und kriegen stattdessen der Antichrist. Und das ist das Problem. Wenn man dieser Auge- und Fleischeslust nachgeht, dann ist es oft am Anfang harmlos. Aber irgendwann schalte ich den Wille Gottes für mein Leben aus und zahle den Preis. Und das ist das Schlimme. Weil du siehst, Johannes 5, 43, wenn jemand kommt in seinem Namen, sagt der Jesus, den werde er annehmen. Sie werden ihn annehmen. Israel wird den Antichrist annehmen als falscher Christus. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Wurzel, warum der Antichrist ein Jude ist und warum Israel ihn annimmt, der liegt hier in diesem Kapitel 9, im Eigenwille des Volkes Gottes. Ihr habt nicht gewollt. Nehmt mal nur einen Kuli oder einen Bleistift und wenn ihr die Bibel einmal durchlässt, unterstreicht nur einmal, wenn er sonst nichts unterstreicht, jedes Mal, wenn der Satz steht, sie haben nicht gewollt, sie haben nicht gehorcht, sie wollte nicht, so streicht immer bloß, ihr werdet euch wundern, wie oft das in der Bibel steht. Und das ist so. Und diese Auge- und Fleischeslust zielt auf meinen Eigenwille. Das ist das Problem. Und der Eigenwille schält immer der Wille Gottes aus. Ich habe nicht umsonst, ich möchte es nicht als Thema abhandeln, es geht, ich verzeihe, ich habe nicht umsonst der Wille Gottes hinter als Faltblatt. Oder als Faltblatt, kann man daraus machen, wenn man die Bibel reingibt. Man kann es aber auch studieren. Da ist abgehandelt, wie der Wille Gottes geht. Was der Wille Gottes für eine Zentralbedeutung für den Gläubiger hat. Und ich möchte jetzt nur aus dem Manuskript ein paar Eckpfeiler herausgreifen. Der Eigenwille führt zur Sünde und zum Elend. Wisst ihr, was ich für ein Problem habe? Wo ich einmal festgestellt habe, das habe ich fast umgebracht, innerlich. Wo ich einmal festgestellt habe, dass der Eigenwille manchmal schön ist. Das ist viel schöner, ist fürs Gefühl, für alles. Alexander hat einmal gesagt, wir sagten, dass Sünde nicht schön ist. Und ich sage, ist okay. Es ist absolut so. Aber der Eigenwille, das ist eine täuschende Schönheit. Der Teufel heißt nicht nur so ein Schlutzifer, der Lichtbringer, der Strahlende. Das ist das, wo man täuscht. Er täuscht die Gläubiger, blendet sie mit Gefühlen, blendet sie mit Eindrücken, mit wunderbarem Mann zu sein. Du denkst, das ist alles wunderbar, aber Fata Morgana, sobald es hart auf hart kommt, zerplatzt die Seifenblase, du bist erledigt. Das ist das Drama. Und wenn er mich hat im Eigenwille, dann hat er doch gewonnen. Dann tue ich den Wille Gottes nicht mehr. Und Paulus sagt doch, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Da kommt ja nichts Gutes raus. Matthäus 6, Vers 10. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auf Erden. Das lehrt der Herr Jesus, die Gläubigen zu beten. Das ist der Wille Gottes, der geschehen soll. So wie im Himmel der Wille Gottes geschieht. Jetzt frage ich mal ganz provozierend. Glaubt ihr, dass im Himmel jemand widerspricht, wenn Gott sagt, so ist es? Könnt ihr euch das vorstellen? Dass im Himmel jemand sagt, Herr, jetzt müssen wir zuerst diskutieren, ob das so ist. Wenn Gott den Befehl gibt im Himmel, wisst ihr, was dann passiert? Dann wird er augenblicklich, millimetergenau ausgeführt, bin ich tief überzeugt. Und so sagt praktisch der Herr Jesus, so wie es im Himmel ist, mit dem Wille Gottes, dass er ausgeführt wird, so hat er hier ausgeführt zu werden, bei seinen Kindern, bei den Gläubigen. Jetzt versteht er auch, wenn das so dramatisch ist, warum der Teufel genau beim Eigenwille der Pfeil schießt. Weil die ganze Augenlust, die hat doch keinen Selbstzweck. Ich habe es auch lange nicht erkannt. Aber die Augen- und Fleischeslust zielt drauf, mein Eigenwille anzufachen. Die zielt auf nichts anderes. Der Teufel hat nicht das Ziel selber der Sünde. Die Sünde ist Mittel zum Zweck. Das ist das Brutale. Der Teufel will nicht nur, dass ich in Sünde fälle. Sein Endziel ist, dass ich Eigenwille habe. Und dass ich das nicht mehr Gott ist in meinem Herzen, sondern ich der Gott in meinem Herzen bin. Dass ich im Herzen auf dem Thron sitze, das ist das Ziel des Teufels, darf man nicht vergessen. Das ist die Urrebellion des Teufels. Und der Normalzustand des Gläubigen, der ist genau das Gegenteil von dem, was ein Simson tut. Epheser 6, Vers 6. Sondern Knechte Christi, wörtlich steht dort Sklaven, die den Willen Gottes von Herzen tun. Das ist ein Normalzustand. Den Wille Gottes vor ganzem Herzen zu tun. Und wisst ihr, wenn ihr mal seht, also ich habe das oft genug kennengelernt. Ich hatte Leute, die sind ganz lieb mitgeschwommen im christlichen Lager. Unscheinbare Leute, da ist überhaupt nichts gedacht, dass was negativ laufen könnte. Ganz, ganz biedere Mädchen habe ich kennengelernt. Mir ist eine vor meinem geistigen Auge. Da kann man Mann, ungläubig. Das ist seine, wie du das Hirn ausgeschaltet hättest. Da hat das Mädchen kurze Zeit umgarnt, wisst ihr, wo die heute ist? Die ist meines Wissens immer noch unter Gemeindezug, die ist weg. Es geht so schnell. Und da hätte keiner gedacht, dass das da ist. Das ist ja das Problem. Das ist unter der Oberfläche, da im Fleisch. Und wenn der Pfeil trifft und es flammt auf, dann passiert's. Und darum ist es so gefährlich, darum warnt die Bibel so. Darum müssen wir den Wille Gottes vor Herzen tun. Das Mädchen hätte sagen müssen, halt! Selbst wenn der jetzt anfängt, mir schön zu tun, über das geht ja in der Regel, es ist so, letztendlich, und ich sage mal, das Kompliment ist eine ganz gefährliche Sache. Also wenn man hier jemand schön tut, Kompliment ist nichts anderes wie schön tun. Man sagt ja auch, also, wenn man ehrlich war, sagt sich ein Kompliment, aber ich möchte mal in Frage stellen. Also wenn man ehrlich war, sagt, ist das positiv, aber vieles von dem, was da geschmeichelt und geschmusi ist, ist letztendlich, Entschuldigung der Ausdruck, aber ist letztendlich Heuchelei, um den Zweck zu erreichen. Und jetzt kommt eben das Schlimme. Wenn man den Wille Gottes tut, dann schält's letztendlich diese Gefühlsebene einfach aus, weil sie mit Christus gekreuzigt ist, dann reagiere ich darauf. Dann sagt mein Hirn, halt, er ist ein Ungläubiger. Du brauchst überhaupt nicht überlegen, ob das wirkt. Es heißt nein. Vor Gott heißt nein. Da brauchen wir gar nicht reden. Nein, das ist nicht einmal mehr ein Gedanke wert. Nein. Dann passiert gar nichts. Fängt man aber im Gedanke, ja, hat er das wirklich so gemeint? Und überhaupt, ja, so ein bisschen Glaube hat er. Vielleicht ist man schon viel früher bekehrt, wo man es gar nicht denkt. Okay, natürlich, wenn meine Frau wird mir jetzt wieder sagen, was Sache ist. Jetzt schafft er mir gesagt, du hättest mich nicht heiraten dürfen. Oder sie mich nicht. Allerdings, sie hat glaubt, ich bin bekehrt, aber ich war es nicht. Ich war der faule 50er. Wisst ihr? Und das ist nämlich das Problem. Du weißt es ja nicht, gell? Und dann geht man in die Falle und dann bricht Elend hervor. 2. Korinther 8, Vers 5, das ist schon wieder ein Grundprinzip. Sie gaben sich hin zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Auch jede Hingabe im Reich Gottes geht über den Herrn. Wisst ihr, wie oft ist der feurige Pfeil der Auge und der Fleischeslust nicht auf Frauen oder Männer gerichtet gewesen? Wie oft habe ich das erlebt? Ist nicht auf Geld gerichtet gewesen, nicht auf Ehre, nicht auf andere Dinge, sondern auf religiöse Selbstverwirklichung. Was ist passiert? Wir sind alle weg heute. Sind alle weg. Das Drama. Auch das ist gefährlich. Dass man Eigenwille in Bezug des Evangeliums letztendlich in seinem Herzen trägt. Dann kriegst du eine drauf.
Michi, weißt du, was ich meine? Wir haben hier in Kaisinger Einsiedler, da kennt ich Schreier, wenn ich hier die Leute denke. Die gehören in eine Gemeinde, die schwirren in der Gegend rum wie ein Sputnik. Heimatlos, im Weltall, so sind sie geistlich, sind sie hier. Die gehören nirgends hin, es ist alles durcheinander. Und wie kam's? Über Eigenwille. Wissen Sie, von daher ist dieser Eigenwille das ganz teuflisch gefährlich ist. Darf man nicht unterschätzen. Und es geht jetzt sogar so weit, dass der Paulus, der ja bestimmt mit solchen Sachen zurückhaltend ist, in 2. Timotheus 2,26 etwas Furchtbares sagt. Da redet er von Menschen, von Widerspenstigen, dass sie wieder nüchtern werden aus der Schlinge des Teufels heraus, von welchem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Das heißt, über der Eigenwille, das habe ich lange nicht erkannt. Ich bin oft genug in die Falle gegangen, aber ich habe es in der Tiefe nicht erkannt, was dahinter steckt. Über mein Eigenwille, im Endeffekt, wirft mir der Teufel ein Lasso über den Kopf und bindet mich für seinen Willen. Er sagt mir ja nicht, dass mein Eigenwille Wirklichkeit sein Wille ist. Das sagt er mir doch nicht. Das ist ja das Teuflische. Dass der Teufel über den Trick des Eigenwillens in Wirklichkeit mich in sein Wille reinzieht. Und dann passiert das. Und da heißt es jetzt hochinteressant im Vers vorher, dass er ihnen Buße geben möchte zur Vollerkenntnis der Wahrheit. Da steht Epignosis. Das heißt, nur durch Vollerkenntnis. Wenn der Achan jetzt gesagt hätte, verfluchter Mantel, der du mich in den Tod bringst, das wäre Vollerkenntnis gewesen. Als David akzeptiert, dass das Kind stirbt, wenn man Psalm 51 liest, sieht er, dass er wirklich Buße getan hat. Als David dann raufkommt, der ist ein Mann, der hat Vollerkenntnis gehabt über seine Sünde. Er sagt sogar im Psalm 51, meine Sünde ist immer da vor mir. Sie geht nicht mehr weg, sie steht wie ein Vorhang vor mir. Und das ist das Drama. Wenn es zu dieser Vollerkenntnis kommt, dann kommen wir aus der Falle raus. Der David kam raus, ist ein gesegneter Mann Gottes geworden, trotz aller Fehler. Daran muss sterben. Der Simson wird geblendet und stirbt einen elenden Tod. Und der König, dürft ihr nur gucken, wie es dort bei Ahas geht. Ahas ist heute nur ein leuchtendes Beispiel für Abfall. Also immer das Gleiche. Letztendlich. Immer das gleiche Prinzip. Und wenn dieser Eigenwille nicht zur Vollerkenntnis des Fehlers führt und zur Buße, dann ist nach außen hin alles wieder in Ordnung. Das ist ganz gefährlich. Dann schwellt es weiter. Da kommt die nächste Gelegenheit, peng, da passiert es wieder. Wie oft habe ich das erlebt? Dass beim ersten Mal war es noch harmlos, beim zweiten Mal ist es wiedergekommen. Und wenn du merkst, dass es nicht zur Vollerkenntnis geht, irgendwann kommt das dritte, vierte, fünfte Mal und irgendwann kommt jemand zu Fall. Furchtbar. Ist echt furchtbar. Aber im Endeffekt ist es ein Trick, ein billiger Trick. Und das Teuflische ist, dass du das nicht durchschaust als Gläubiger. Dass du immer nur denkst, ja, das bin ich jetzt. In Wirklichkeit bin ich im Teufel. Die alte Sprache, die deutsche Sprache ist besser wie die neue. Sie sagt, man ist willfährig, man willfahrt dem Teufel. Das heißt, man tut, was der Teufel will. Ist brutal. 1. Petrus 4, Vers 2, da sagt jetzt der Herr etwas Furchtbares, aber das ist manchmal so. Manchmal brauchst du Prügel als Gläubiger, jämmerliche Prügel. Da nun Christus am Fleische gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer am Fleische gelitten hat, der hat mit den Sünden abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleische nicht mehr den Lüsten der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Und da hast du alles, das ganze Programm. Das sagt jetzt die Bibel, dass Gottes seine Gnade manchmal am Gläubiger sogar körperliche Leiden, Verfolgung oder Krankheit, auf jeden Fall massiver Druck, das kann auch psychischer Druck sein, dass er ihm Druck sendet, um ihn so weit zu bringen, dass er mit der Sünde bricht und dass der Wille Gottes wieder tut. Ich habe nochmal die zwei Stellen dazu geschrieben, ich möchte sie lesen, ist immer so wichtig. Psalm 119, 67 und 71. Die spielen eine große Rolle bei allen geistlichen Vorgängen. Ehe ich gedemütigt ward, irrte ich, nun aber befolge ich dein Wort. 71. Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, auf dass ich deine Satzungen lernte. Das heißt, wenn keine Demütigung gewesen wäre, dann hätte man nicht aufs Wort Gottes gehört und hätte vor allem letztendlich die Satzungen Gottes nicht gelernt. Wisst ihr, was heißt gelernt? Begriffe in der Tiefe. Man sagt in der Welt, duales System bei der Ausbildung. Schon gutes System. Da lernst du es einmal theoretisch und dann gleich praktisch. Und das ist geistlich auch. Du musst geistlich zuerst mal hier lernen und dann praktisch rein. Ich denke, es ist klar. Der Teufel hat ein Ziel. Wenn er uns nicht zum Abfall bringt oder wenn er uns nicht letztendlich vom Glauben abhält, dann will er wenigstens, dass man ihm dient und der Eigenwille lebt statt Gott dienen. Das ist klar. Und die Folge ist ja unser Textbeispiel. Letztendlich kommen wir gleich weiter drauf. Mit unserem Simson. 1. Johannes 2, Vers 17 sagt, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeiten. Das ist eine große geistliche Wahrheit. Wenn man den Willen Gottes tut, bleibt man. Das heißt, David sagt, ich will bleiben im Hause des Herrn immer da. Warum hat er bleiben dürfen? Immer da, weil er Buße getan hat, weil er Vollerkenntnis hatte. Das ist das Tolle. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man das begreift. Dass man letztendlich auch die Erziehung Gottes über sich ergehen lassen muss, um zur Vollerkenntnis zu kommen. Und dass man nicht mehr der Eigenwille tut, dass man diese feurige Pfeile des Teufels, Bibel sagt einmal, durch Glaube einfach auslöscht. Dieser Simson, wenn ihr das einmal seht, ist wie wenn man Leiter runtergeht. Der geht hinunter, der hätte gar nicht hinuntergehen dürfen. Er sieht, dann sieht er eine Frau, die hätte er nicht nehmen dürfen. Die Warnung seiner Eltern, sie ist, gehört zum Erfolg von Unbeschnittenen zu Philistern. Die schlägt er in den Wind. Und was sagt er immer wieder? Immer wieder der gleiche Satz. Sie ist recht in meinen Augen. Sie ist recht. Alistair Crowley, der größte Satanist dieses Jahrhunderts, der hat den Satz gesagt, tu, was du willst, und du hast das Gesetz erfüllt, nämlich das Gesetz des Teufels. Tu, was du willst, und das ist genau das, was das Buch Richter prägt. Und Simson war ein Mann, der mit dem Heiligen Geist gesalbt war, grundsätzlich Gott gedient hat, aber in seinem persönlichen Leben absolut Eigenwille gelebt hat, und an dem ist er zerbrochen, an dem ist er letztendlich gescheitert. Er ist am Eigenwille gescheitert. Er hätte hier, wenn er geistlich reagiert hätte, er spätestens als die Warnung von den Eltern kam, gesagt, ist in Ordnung, keine Philisterin. Es war schon falsch, zu den Philistern zu gehen und die Frau anzugucken. War gar nicht nötig. Aber da ist der Pfeil geflogen. Das ist brutal. Römer 12, 1 bis 3, das ist der Weg der Nachfolge. Das ist das, wie man das letztendlich ausschält. Für sich als Gläubiger. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges. Und da steht Schlachtopfer. Da hat die Brüder halt mal, das kann ja wohl Gott nicht gemeint sein, dass man hier jemand schlachtet. Aber ich glaube, dass der Schlachtopfer mit Absicht steht. Da steht nicht Thysian, oder doch Thysian steht, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Ja, da steht Thysian, Schlachtopfer, und nicht das Wort für Darbringung. Da steht ganz ausdrücklich Schlachtopfer. Und zwar, da ist gemeint, dass man der alte Adam schlachtet, dass man ihn in den Tod gibt, dass er mit Christus gekreuzigt ist. Da heißt nämlich, dass man unsere Leiber darbringt, als heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern werdet verändert in eurem Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der Gute und der Wohlgefällige und der Vollkommene. Das heißt, es passiert im Herzen. Da wird der Eigenwille durch Erkenntnis ausgeschaltet und durch praktische Hingabe übersteuert. Das heißt, der Eigenwille wird übersprungen und nicht mehr der Wille Gottes. Das ist genau das Gegenteil, weil das, was beim Simson passiert ist. Wenn man das über sich ergehen lässt, dann man sich dauernd von Gott erneuern lässt, in der stillen Zeit, wenn das akzeptiert, das annimmt, da drin lebt, dann bricht der Eigenwille. Und dann braucht schon wieder ein neuer feuriger Pfeil, dass wieder ein Teufelsspiel läuft. Aber es ist brutal, wenn es einmal läuft, läuft es halt. Das ist brutal. Römer 6, 16. Folgende. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Knechte hingebet, ihm zu gehorchen, dessen Knecht seid ihr, steht wörtlich Sklave, und müsst ihm gehorchen, er sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Lässt es in Ruhe voll durch bis 23. Letztendlich ist es hier fast pragmatisch, das, was ich wirklich tue, zählt und nicht das, was ich sage oder denke oder sonst was und was passiert. Das ist ganz einfach, da kann man lang reden. Reden kann man schöne führen, sondern das, was man tut. Das, was rauskommt, das ist es. Und du siehst beim Simson zum Beispiel, das Hinuntergehen hat eine Folge. Der war so entflammt, dass er sich hat von nichts mehr abhalten lassen, zu dieser Frau zu gehen. Matthäus 7, 24 sagt, wer der Wille Gottes hört und tut, ist der wahre Gläubige. Der hat auf Fels gegründet und dann auf Sand. Das heißt, das hält. Wer der Wille Gottes hört und tut. Das heißt, der Eigenwille nicht dazwischen schiebt. Es ist ganz einfach. Der Gläubige hört den Wille Gottes und bis er es tun will, schiebt ihm der Teufel, zack, der eigene Wille dazwischen. Und das ist die Spannung, die im Herzen der Gläubiger sich abspielt. Da muss man einen Kampf kämpfen und das ist etwas, was man bei Simson ganz klar erkennen kann. Es ist kein Kämpflein. Es ist kein Schaukampf. Es geht nicht darum, ein bisschen Lohn zu verlieren, sondern es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Und jetzt möchte ich es nochmal sagen. Ich muss es noch viel deutlicher sagen. Das Heil ist verlierbar. Ohne Frage. Ich sag's nochmal öffentlich. Auch angesichts meiner Brüder, die das anders sehen. Sie hat bis heute versäumt, es mir zu widerlegen. Sie werden es auch versäumen, noch sehr lange Zeit, und zwar aus dem Grund, weil man es nicht widerlegen kann, von der Bibel her. Weil die Bibel glasklar ist. Und weil das Heil verlierbar ist, darum ist es kein Spiel. Darum ist es ein Kampf auf Leben und Tod. Wenn du glaubst, egal was du tust, du bist gerettet, du kannst nicht mehr verloren gehen, dann wirst du 100-mal eher so ein feuriger Pfeil leben lassen, als wenn dir vollkommen bewusst bist, wenn das Heil verlierbar ist, dann ist es wohl etwas gefährlicher. Also hier muss man ganz nüchtern und sachlich sein. Und zwar, dieser Eigenwille ist eine teuflische Waffe, um uns kaputt zu machen. Das Ziel ist der Abfall. Da geht es nicht um eine Ehrenrunde, da um ein bisschen weniger Lohn, da geht es um alles, Kopf oder Kragen. Das ist kein Bluff. Das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Richter 14, Vers 7, wenn man jetzt wieder sieht, an diesem Simson, das ist dramatisch. Es heißt hier, er redet dann mit der Frau, er nimmt den Kontakt auf und sie war recht in seinen Augen. Nur etwas wie dieser Eigenwille sich zementiert, der wird, je weiter man dem nachgibt, der wird immer stärker und stärker und stärker. Habt ihr schon mal nasses Sand? Das habe ich immer als Kind gemacht, war meine Leidenschaft. Habt ihr schon mal nasses Sand, mit dem Schäufele so richtig batscht? Müsst ihr mal machen. Mit den Kindern. Wasser drauf und dann gib ihm. Das ist hochinteressant, wie brutal nasser Sand sein kann, wenn du ihn batscht. Das heißt, mit jedem Schlag wird er fester und wird... Und das ist genau das. Das heißt, mit jedem Nachgeben diesem Eigenwille gegenüber wird er heftiger. Da braucht es wieder irgendetwas. Zum Beispiel ist es interessant, beim Sand muss er trocknen, dann wird er wieder bröckelig. Das heißt, das muss ausgetrocknet werden. Und so ist mit dieser Auge- und Fleischeslust. Wenn du sie wieder austrocknest, passiert nichts. Schon interessant. Wisst ihr, warum zum Beispiel die Bibel sagt, fast und bete? Die Bibel steht, pflege das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Wisst ihr, was Fasten für eine Wirkung hat? Geistlich, ganz einfach. Beim Fasten, ob du willst oder nicht, das ist von Gott her so gemacht, zügelst du dich in einem ganz persönlichen Bereich der Lust, durch die Lust zu essen. Und genau in dem Bereich zügelst du dich, da fastest du und da passiert etwas. Es ist, ich weiß nicht, wie lange es her ist. Es gab mal irgendwann, ich weiß nicht einmal, wie es heißt. Es gab mal irgendeine Geschichte, da ging es darum, da hat ein junger Mann, es wäre aber sündhaft gewesen, wäre er nicht verheiratet gewesen, es war ein Mittelalter, hat um ein Mädchen geworben. Die hat schon ausgemacht, dass sie praktisch diese ehebrecherische Beziehung eingeht, oder diese unverbotene Beziehung. Und dann hat sie nur noch, sie war glaube ich katholisch sogar, hat sie nur noch eine faste Zeit letztendlich durchleben müssen. Das Ding war hochinteressant. Das war eine richtige Lehre. Und wo die faste Zeit auf dem Höhepunkt war, war die Eiskalte gesagt, pst, fort. Das war interessant. Die Flamme dieses Pfeils ist zusammengebrochen durch dieses Fasten. Das ist brutal. Dann habe ich erst begriffen wieder, was der Bibel heißt. Pflege das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Also man kann hier durch Gegenmaßnahme, durch Zucht, indem man sich in manchen Punkten einfach außer Schusslinie bringt, natürlich auch indem man dann zum Beispiel nicht runtergeht zu den Philister, zu den Frauen. In dem Fall kann man sich aus der Schusslinie bringen. Bloß, wenn man weiter geht und wieder guckt und wieder hingeht, dann wird's härter. Und dann irgendwann knallt's. Richter 21, 25. Das ist der Schlussvers, der das Buch Richter prägt. Zu jener Zeit war kein König in Israel. Jedermann tat, was ihn recht dünkte. Und das ist ein Hauptproblem von der ganzen Sache. Wer sagt denn, was recht ist? Hat er wieder Busch immer wieder gesagt, ich habe keinen Begriff am Anfang, was er meint. Wer sagt denn, dass es verboten ist, einen Ungläubigen zu heiraten? Wer sagt denn, dass es verboten ist, zu säen im Sinn vom zweiten und dritten Blick? Gott sagt es. Gott sagt es. Der Jesus sagt, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, hat in seinen Augen, hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Und da steht präsent. Präsent ist immer ein Dauerzustand. Das heißt, wer dauernd dabei ist, der Frau zu begehren, bricht die Ehe aus. Der erste Blick ist bei Sünde, sagen die alten Brüder, sondern der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste. Luther, den ich ja nicht mag, aber Luther hat einen großen Satz gesagt. Er hat gesagt, du kannst nicht hindern, dass die Vögel über deinen Kopf fliegen. So kannst du nicht verhindern, dass die Anfechtung über deinen Kopf geht. Er hat gesagt, aber du kannst verhindern, dass ein Nest auf deinem Kopf baut. Das ist mir sehr plastisch. Ich habe gerade Vogelnest in unserem Fliederbaum, habe ich noch nie gesehen, wie ein Vogel ein Nest baut. Wenn du das komplizierte Gebilde siehst, dann musst du sagen, so ein Nest zu bauen, das kostet eine gewisse Energie und eine gewisse Aufwand. Da musst du schon mit deinem Köpflein ruhig halten, dass er das Nest bauen kann. Also sein Vorbeiflieger hat er, ich habe mir überlegt, wie hat er das gemacht? Der hat manchen Halm bringen müssen auf den Kopf. Und so bringt der Teufel manchen Gedanken, bis es dementiert ist im Hirn. Also ich muss nochmal sagen, der erste ist die Sünde, sondern der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste, der siebte und vor allem jeder weitere ist schlimmer. Also so ist das Prinzip und das geht's. Was jetzt kommt in unserem Text, das ist dramatisch, absolut dramatisch. Vers 4. Die Bibel sagt ganz klar, sie wusste nicht, dass es der Herr als Anlass letztendlich zugelassen hatte. Gott nimmt die Fleischesart und die Fleischeslust letztendlich von einem Simson, um Gericht an seinen Gegner zu üben. Aber ich möchte nochmal betonen, der Simson selber geht dabei unter. Typisches Beispiel Israel, wollte mit Gewalt einen König. Gott hat ihm den König gegeben. Und das ist nämlich eine Tatsache. Man kann Gott so lang bestürmen und bedrängen, dass Gott sogar meinen Willen nachgibt als Gericht. Möchte ich mal ganz klar betonen. Gibt es Gebetserhörung und sind Gericht? Die hat mit Gewalt den König wollen, wenn er sie kriegt. Saul. Da besser hätte Saul nie bekommen. Schon mal die Linie Saul zu angucken. Brutal. Und so ist es bei den Gläubigen auch. Letztendlich, man kann hier sogar als Gerichtshandler Gottes vor Gott her mit eingeplant werden, ist er im Fleisch und geht drin unter. Es kann ein Gericht Gottes sogar sein. Für andere. Und für mich ein Gericht für meine persönliche Sünde und trotzdem benutzt der Herr den Menschen. Das ist unfassbar. Aber das ist letztendlich das elende Herz. Und was er dann mit dem Löwen macht, das finde ich eine bodenlose Frechheit eigentlich. Er geht hin und spielt mit dem. Er macht ein Theater mit den Philister. Wenn er mal 1. Korinther 10, Vers 5 lässt, dann seht er einfach, die Bibel sagt, wenn die Gemeinde Jesu abfällt, dann steht sie auf und spielt. Dann spielt sie. Macht sie Spielchen. Macht sie Theater. Vers 6. Ist brutal. Da kam der Geist des Herrn über ihn, sodass er den Löwen zerriss, als ob er ein Böcklein zerrisse und hatte doch gar nichts in seiner Hand. Geistlicher Segen. Geh von mir. Geistlicher Segen ist kein Garant, dass ich in der Sekunde richtig stehe. Den Zahn haben wir lang ziehen lassen. Wenn zu mir jemand sagt, guck mal, wie der Herr den gebraucht, sag immer, ist schon in Ordnung. Weil ich bin mir immer bewusst, selbst wenn jemand von Gott im Segen benutzt wird, sagt es nichts drüber aus, ob der steht. Gott benutzt auch Gläubige, die nicht steht, um Segen zu geben. Das ist einfach seine Souveränität. Also man kann nicht vom Segen letztendlich auf den richtigen Stand des Gläubigen schließen. Darum sagt Gott letztendlich über Paulus zu Timotheus, habe Acht auf dich selbst. Das ist immer der erste Schritt, habe Acht auf dich selbst. Ich muss stehen. Eine ganz furchtbare Sache. Psalm 109, 17. Dieser Eigenwille, dieses Begehren, diese feurige Pfeile des Teufels, die der Wille Gottes ausscheidet, die der Gläubige in diesen Eigenwille hineinzieht, die hat was Furchtbares an sich. Und das sieht man hier. Das ist mit die schlimmste Bibelstelle, die in der ganzen Bibel geschrieben steht. Da er den Fluch liebte, so komme er über ihn. Da er den Segen nicht begehrte, so sei er ferne von ihm. Er zog den Fluch an wie ein Gewand, so dringe er in sein Inneres und wie Öl in seine Gebeine. Statt des Öl der Salbung des Heiligen Geistes kommt der Fluch. Macht doch was. Er liebt den Eigenwille, dann soll er ihn haben, so sagt Gott. Und damit kriegst du das Segen Gottes nicht mehr. Sagt er ganz klar. Gott sagt dir, du kannst ihn haben. Aber dann zahlt der Preis.
Und Simson hat gezahlt. Auf furchtbare Art und Weise. Gott hat ihn noch benutzt. Es ist ein Dienst, es ist eine Berufung. Aber persönlich hat er den Preis gezahlt, bis in letzter Konsequenz. Furchtbar. Furchtbar. Richter 14, was soll ich sagen? Ehrlich, ich mache so Kapitel nicht gern. Ich habe es nicht gern gemacht, aber das Kapitel ist sowas von lehrreich, geistlich für sich selber. Richter 14, 19. Und der Geist des Herrn kam über ihn. Er ist immer noch im Geist. Aber jetzt kommt das Interessante. Jetzt geben sie nicht, was sie wollen. Jetzt kämpft er nicht um die Frau. Wissen wir, also Gott haut ab. Und damit siehst du ein Prinzip. Ich habe mir lange überlegt, ob ich es euch zeigen soll, aber ich zeige es euch. Das sind ja Erwachsene. 2. Samuel 13, 1 bis 22. Dieser Pfeil der Fleisches- und der Augenlust ist eine Blendung. Das heißt, der flammt ein Begehren bis in letzte Konsequenz hoch. Und jetzt kommt das Interessante. Wenn dann das Begehren gestillt ist, spricht das Spiel zusammen. Das ist jetzt, wenn ich mich noch frage, warum ich die Bücher gestellt habe. Was mich dann ärgert, muss ich ja noch zahlen. Das ist, wenn ich kriege ein schlechtes Gewissen, was ich sie habe, das muss ich ja noch zahlen. Aber ich will sie ja gar nicht. Wenn ich dann sage, noch verkaufe ich sie natürlich, dann will ich ja keiner. War ja ein Plus. Wisst ihr, und so ist hier, wenn du siehst, das ist die Blutschande Amnons an der Tamar, die habe ich vorher verwechselt, mit der Dina. Und das Interessante ist, dieser Mann begehrt seine Schwester, seine Halbschwester, vor ganzem Herzen. Der will mit aller Gewalt diese Frau, der krepiert fast, Entschuldigung, der Ausdruck, wegen dieser Frau. Da ist der Pfeil durchgegangen, bis die sterben, jetzt passiert etwas. Er wendet alle Tricks an und am Schluss schändet er sie, furchtbar. Jetzt kommt was. Das kannst du nur erklären. Und ich habe das immer wieder kennengelernt. Ich kann euch noch Beispiele aus der Welt sagen und auch von den Gläubigen. Das kannst du nur erklären, wenn du verstehst, was hier geistlich vorher passiert ist, dass ein feuriger Pfeil war. Die Lust ist bei den Menschen aufgeflammt, bis in letzte Konsequenz. Und dann letztendlich tut er dieser Frau Gewalt an und er schändet sie. Und jetzt kommt's. Danach ward Amnon ihr überaus gram, sodass der Hass größer war als zuvor die Liebe. Und das typische Beispiel von diesem Pfeil, der geflogen ist, wenn man das dann befriedigt, solange du es nicht kriegst, brennt es in den Gebeinen, dass du fast kaputt gehst. Wenn du es hast, schlägst du das Gegenteil um. Ich sage jedem jungen Mann, jeder jungen Frau, wenn dich jemand mit aller Gewalt will, vor der Ehe, wenn jemand übertrieben um dich wirkt, dann pass aber auf. Meine Erfahrung ist, wenn man dich dann hat, hinterher, die haben das schlechteste Leben als Ehepaar. Ich habe es immer wieder gesehen, vorher, der verliebt, jetzt totale, hinterher, wie letzter Dreck behandelt habe. Immer wieder erlebt. Wisst ihr, das ist oft so. Und die Frau, die alle Register zieht, als Schönheit, die sich pflegt bis zum Gehen, die alles tut, um jemanden zu kriegen. Entschuldigung, das ist nur die empfängt der Mann, der nachher noch vom Geschäft kommt, mit dem Lockerwickler und im Bademantel. Ich sag's mal so hart. Die lässt sich in der Regel hinterher gehen. Das ist eine Tatsache. Und der Mann, der so um die Frau geworben hat, der sitzt nachher da mit dem Bier und mit der Chip und mit dem Fernseher und Frau spielt, interessiert keine Rolle mehr, jetzt kann man Fußball spielen. Er lacht, aber es ist so. Das, was hier bei Amnon sich abspielt, ist das Prinzip des feurigen Pfeiles, der die Lust hochpirscht. Der peitscht sie hoch, wird sie befriedigt, bricht sie zusammen. Der feurige Pfeil gibt im Endeffekt nie Zufriedenheit. Sondern wenn man dann kriegt, was man will, aufgrund von einem feurigen Pfeil, wenn man kriegt, und man kriegt sehr oft, aber ich sage nochmal ausdrücklich, aufgrund eines feurigen Pfeils, wenn man das dann kriegt, dann kommt hinterher die totale Frustration. Man merkt dann, dass ein Bluff war, und bei Amnon kommt sogar Hass. Jetzt hat er die gehasst. Das packst du ja nicht. Das kannst du überhaupt nicht logisch erklären, wenn du nicht das Prinzip des feurigen Pfeiles kennst. Wenn du nicht weißt, wie der Teufel mit der Lust arbeitet, wie er diese feurige Pfeile schickt. Und dann schlägt das Gegenteil um. Und das ist eben die Falle des Teufels. Der Wein ist kurz, die Reue ist lang. Der Teufel verspricht viel, bietet wenig und nimmt letztendlich alles. Das ist das alte Prinzip. Da muss man aufpassen, wie sonst was. Sonst geht's dir wie im Simson. Weißt du, das hört sich so relativ einfach an. Er geht zu den Philister, sieht eine Frau, heiratet sie, ist doch alles nicht schlimm, hat sich da nur ein bisschen daneben benommen, hätte er da nicht die Schlägerei angefangen und so. Nee, nee.
Da steckt tiefgründig geistlich ein Verrat am Wort Gottes, ein Verrat an Gott selber dahinter, indem er nämlich den feurigen Pfeil hat gepflegt, und dieser feurige Pfeil hat der Eigenwille auf den Thron gesetzt und hat nicht mehr Gott gedient. Und die Folge davon, obwohl der Segen Gottes da war, möchte ich betonen, ist katastrophal. Ich habe jetzt am Schluss einfach noch vorbeugende Maßnahmen. Galater 2, Satz 19 sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Schon mal Punkt 1. Ich muss einfach anerkennen, dass Gott mein alter Adam am Kreuz von Golgatha hat hinrichten lassen. Dass Gott mit dem nichts will. Dass es über dem bloß nur eins gibt, was taugt, das Todesurteil. Es geht nicht um die Stellung und Haltung in Christus, dessen Glauben anzunehmen. Stefan, mal Tatsache. Das heißt, was mein eigenes Leben produziert, ist vor Gott ein Gräuel, und es war ihm genauso viel wert, das hinzurichten, das zu töten. Vielmehr ist es nicht wert. In diesen Eigenwille schießt der Teufel die Pfeile rein. Muss uns klar sein. Das zweite haben wir vorher gelesen, Epheser 6,6, dass wir den Wille Gottes von ganzem Herzen tun. Römer 13,14. Sondern zieht den Herrn Christus, Jesus Christus an. Das heißt, zieh ihn an. Halte dich für gekreuzigt mit Christus und tu was anderes nicht, nämlich was? Und pflege das Fleisch nicht zur Erregung von Begierden. Das heißt, die Pflege des Fleisches kann hunderttausende Spielarten haben. In der Regel säen. In der Regel wollen. In der Regel einfach Eigenwille. Das heißt, wenn du weißt, dass dir was gefährlich wird, dann guckst du das nicht angucken. Da gehört aber auch dazu, zum Beispiel, du hast eine Kollegin, du merkst plötzlich, ich habe mal gesehen, wie das, also ich bin jetzt noch geschockt, die Frau hat mir vor kurzem erzählt, wie sie ins Leben sieht, drum trifft es mich heute noch. Ich habe gesehen, wie sie, also die Frau hat zuerst einen Ehebruch begangen mit einem Kollegen von mir, und dann hat sie jemand anders, letztendlich hat sie geheiratet. Und heute sagt sie zu mir schon, es war alles nichts, alles, ich bin bitter enttäuscht von diesem Leben. Du hast vor kurzem gesagt, wie enttäuscht sie ist von dem allem und das alles falsch war und wie konnte ich so dumm sein. Genau wie bei Amnon. Jetzt zahlt sie den Preis. Ich habe gesehen, wie sie gesagt hat. Wisst ihr, wie sie gesagt hat? Das war Geplänkel, Gespiele. Ein Wörtchen hier, ein Wörtchen da. Also mir hat der Zuguckt fasziniert und gesagt, gibt sowas. Es war wie die Tischtennis spielst. Da sind die Worte hin und her. Und das meine ich. Wenn plötzlich so, ich sag's mal, so ein Geplänkel anfängt zwischen zwei Personen, dann sind das feurige Pfeile, die fliegen, dann muss man die löschen. Dann ist das Beste beleidigt, der andere sofort ist schon mal einfach. So ein bisschen einfach beleidigen, ohne dass das ehrenrührig ist. Das ist die allerbeste Methode. Jetzt ich meine natürlich nicht beleidigen, indem ich sage, du Böser, sondern einfach beleidigen durch Haltung. Ich habe das gemacht ein paar Mal. Und zwar, ich habe immer das Problem, ich weck Mutterinstinkte. Warum weiß ich nicht, war schon, wie klein bin. Aber ich weck Mutterinstinkte. Ich habe immer als Kunde gehabt, Frauen zwischen 50 aufwärts, und ich war immer, da war ich angesellt, die hat zu einem anderen gesagt, für ihn möchte ich nicht bedient werden. Es war die Mutterinstinkte, die ich geweckt habe. Ich habe es einem Geistlichen. Ich habe zwei große Verführerinnen gehabt in der Reich Gottes. Ich könnte die Namen sagen. Zumindest ein paar von den Brüdern wissen es. Michi wisst es sowieso. Und diese Verführerinnen, die haben bei mir Mutterinstinkte ausprobiert. Und wo ich der Erste in die Falle bin, na, ich denke, der Zweite geht nicht in die Falle. Und dann kam die Zweite, es waren insgesamt sogar drei. Dann kam die Zweite, das lief immer noch am gleichen Prinzip ab, und da habe ich sie beleidigt. Wisst ihr wie? Ich habe sie passiv beleidigt, dass er mich richtig versteht. Ich meine, ich passiv beleidige, nicht aktiv. Ich habe sie passiv beleidigt, ich habe sie aber nicht beachtet. Ich habe ihre ganze Lobhudelei, ihre ganze Geschenke, wo sie aufgefahren hat, die einfach ignoriert. Ich habe einfach deutlich zum Ausdruck gebracht, interessiert mich alles nicht. Höflich, lieb, nett, ohne was Böses zu tun, habe ich einfach beleidigt, indem ich einfach gesagt habe. Kurz drauf flammte die Wut auf, ohne Frage bei allen. Ist die Wut aufgeflammt. Bei der eine, die ungeistlich war, eine der größten Verführungen, die mir jemals begegnet ist, ist zum offenen Hass geworden. Die stand einmal vor mir und denkt, jetzt zieht sie mir die Fingernägel durchs Gesicht. Die hat sie mal gefragt, gesagt, lass mich bloß aus der Halle raus. Sowas habe ich noch nie erlebt. Eine andere Frau, die geistlich war, die hat es begriffen. Die hat dann nach kurzer Zeit diesen ganzen Quatsch gelassen, diese Bemutterung, und hat akzeptiert,
dass es ein Verhältnis ist wie bei ganz normalen Leuten. Und siehe da, es hat funktioniert. Aber mir geht es darum. Man muss sich bewusst sein, es gibt so Geplänkel im zwischenmenschlichen Bereich, auf verschiedensten Ebenen. Das ist die Pflege des Fleisches. Das ist letztendlich mit dem Feuer gespielt. Und da muss man radikal sein. Radikal. Schauen wir keine Chance. 1. Korinther 6, Vers 18 sagt es nochmal ganz klar. Und zwar, wir haben ja vorher beim 2. Korinther die ganze Kataloge gelesen. 1. Korinther 6, Vers 18 sagt es ganz einfach, flieht die Unzucht. Das heißt, vor allem, wenn es in der zwischenmenschlichen, sündhaften, sexuellen Bereich geht, fliehen, abhauen, einfach weg, Abstand, nicht Ruhe, alles andere kein Wert. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, möchte ich auch betonen, muss ein bisschen fortgeschritten, aber ich möchte es nur sagen, morgen ist ja Feiertag. 1. Korinther 7, 7. Jeder hat seine Gnadegabe von Gott, der eine so, der andere so, Geschwister. Der Grundwille Gottes für das Menschheitsgeschlecht ist Heirat. Keine Frage. Aber nicht für jeden. Und verheiratet sein ist nichts Höchste. Und man muss nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt verheiratet sein. Auch auf diesem Punkt hat der Teufel schon viele Gläubige ins Elend geritten. Indem er sie in Ehe hineingetrieben hat, wo sie hinterher untergegangen sind. Und ich sag's einmal hart, wenn es der Wille Gottes ist, dass ich heirate, und ich bin einigermaßen geistlich normal, dann werde ich irgendwann heiraten. Wenn ich dann vielleicht erst später heirate, schon in reiferem Alter, das spielt überhaupt keine Rolle, dann werde ich heiraten. Das muss man einfach sehen. Das heißt, es gibt keinen Grund, hier Panik zu kriegen und vor allem dann letztendlich beginnen, ich sag's einmal so, mit dem Feuer zu spielen. Es endet im Elend, garantiere ich. Und da kommt halt etwas, das muss man einfach sehen. Die Bibel geht davon aus, dass die Lebensqualität und das, was ein Mensch letztendlich hat, nicht von seinen Umständen abhängt, sondern von dem, was Gott in mir tut. Das heißt, es hängt vom vollkommenen Opfer ab. Es hängt vom Hohepriester ab. 2. Korinther 9, Vers 8 sagt, Gott aber ist mächtig. Euch jede Gnade, jetzt sage ich mal dazu, jede Gnade, die ich brauche, im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Ich sage es nochmal. In allem, und in allem heißt jeden Bereich, jeden. Alle Zeit, Tag und Nacht, alle Genüge haben. Das heißt, die Bibel verheißt hier letztendlich Allgenugsamkeit, vollständige Erfüllung in Christo, die ein Mensch so zufrieden macht im Herzen, dass er Ruhe hat. Wäre der Simson so ein Mann gewesen, hätte er sich seines Nazireatums gefreut, wenn der Heilige Geist übrig gekommen ist, hätte er trotzdem die Philister mit dem Kindbacker niedergeschlagen. Das hätte er trotzdem gemacht. Das war seine Berufung. Aber er war nicht zu dem Weib gegangen. Das Problem. Dann, wenn er allgenugsam mit Gott zufrieden gewesen wäre, hätte er sich an seinem Nazireatum gefreut. Und das ist das Problem. Tatsache. Psalm 112, 10. Der Gottlose wird es sehen und sich ärgern. Er wird mit den Zähnen knirschen und vergehen. Der gottlosen Wunsch bleibt unerfüllt. Da kann man einfach sagen, der Gesetzlosen. Unerfüllt. Der feurige Pfeil Satans, Auge Fleischeslust, das mein Eigenwille hochpusht, hat immer die Komponente. Es hat immer den Charakterzug. Das ist immer ein gottloser, gesetzloser Wunsch. Und in der Tiefe bleibt das, was ich mir erwartet habe von dem, egal was ist, bleibt unerfüllt. Weil Gott Gesetzlosigkeit und Gottlosigkeit nie mit Säge oder mit Erfüllung letztendlich paart. Er lässt es nicht zu. Es bleibt unerfüllt. Da kommt es wie beim Amnon zur bitterbösen Enttäuschung. Und das ist der Säge Gottes, dass er das tut. Im Psalm 50, Vers 14 und folgende heißt es,
Bezahle, opfere Gott Dank und bezahle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tage der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Aber zum Gottlosen spricht Gott, was zählst du meine Satzungen her, nimmst meinen Bund in deinen Mund, der du doch zu hassest, und wirfst meine Worte hinter dich, das ist der heilige Weg. Rufe mich an am Tage der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wenn jemand mit der Herzenshaltung kommt, Gott Dank opfert und dem Höchsten seine Gelübde bezahlt, das heißt mit der richtigen Herzensstellung, und dann den Namen Gottes anruft, er wird auch sein Gebet erhört. Da kommt es um Gebetserhörung. Wenn er 1. Johannes 5, Vers 14 lest in Ruhe, dann heißt es, Gott wird die Gebete erfüllen, letztendlich, die im Wille Gottes sind. Das ist der Schlüssel. Wenn ich der Eigenwille ausschalte, ausradiere, indem ich mich mit Christus gekreuzigt habe, das akzeptiere und die feurige Pfeile auslösche und kein Geplänkel zulasse, dann passiert was. Dann werde ich automatisch Römer 12, die ersten drei Verse tun, werde erneuert werden, werde den Wille Gottes tun. Und wenn ich dann den Wille Gottes wirklich von ganzem Herzen tue, dann werde ich auch Wünsche, ausdrücklich Wünsche, und Begehren, ich sage nicht Begierden, sondern ein Begehren im Herzen haben, das auf lauter Dinge gerichtet ist, die Gott auch so sieht. Und die wird er mir dann fraglos sofort nach dem Gebet erfüllen. Steht in 1. Johannes 5, 14. Der Georg Müller hat gesagt, das Schwierigste, zum Beispiel beim Erkennen vom Willen Gottes, ist sein Eigenwille auszuschalten. Er sagt immer, wenn ich mein Eigenwille ausgeschalte, hat er noch kein Problem mehr. Und so ist hier auch. Wenn ich der Eigenwille ausschalte, dann ist kein Problem mehr. Auch Gebetserhörung. Dann ist der Eigenwille, wenn der weg ist, dann kommt die Gebetserhörung. Aber der Eigenwille ist immer der feurige Pfeil. Das ist immer das, was enttäuscht. Das ist immer das, was nicht funktioniert. Das ist der Frust im Leben des Gläubigen. Römer 14, 7 bis 9. Denn keiner von uns lebt sich selber. Keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Philipper 1, 21, kennt das nochmal nachlesen von Paulus. Nur jetzt druckt er zu unserem Simson. Hätte Simson diese Herzensstellung gehabt, bin ich tief überzeugt, hätte er groß nichts anderes getan. Von seiner Berufung her. Er hätte mit den Philistern den Krieg geführt, weil der Krieg mit den Philistern war Gottes Plan. Er hätte genauso gehandelt, er hätte hier angegriffen. Er wäre nicht zu dem Weib gegangen. Er hätte nicht gegen das Gebot Gottes gehandelt. Er hätte nicht die Spielerei getrieben mit dem Löwen, mit dem Honig. Man hätte ihm die Augen nicht ausstechen müssen. Man hätte ihn nicht geschoren als Nasiräer. Das wäre alles nicht passiert, wenn er letztendlich die feurige Pfeile ausgelöscht hätte. Er hat die feurige Pfeile nicht ausgelöscht und ging ins Elend. Und trotzdem hattest du nach Hause hin Segen. Ich möchte es nochmal betonen, kein Kriterium. Sondern, habe Acht auf dich selbst. Ganz ehrlich. Ich habe auch schon Zeiten gehabt, wo ich innerlich gewackelt habe. Weißt du, dann kommt der Gedanke, ich habe gesagt, es klappt doch alles. Es funktioniert doch alles im Reich Gottes. Es ist doch alles recht. Und dann kann es doch nicht so schlimm sein. Das ist vom Abstieg her nicht die erste Stufe. Ist auch nicht die letzte. Aber schon im letzten Drittel. Wenn man so weit einmal ist, wird schon gefährlich. Man muss sagen, egal wenn Gott durch dich Säge gibt, interessiert doch niemand. Sondern habe Acht auf dich selbst. Da, pack dich an Nase. Was ist los? Wo stehst du vor Gott? Sind da Pfeile? Ist da Augenlust, Fleischeslust? Schafft der Teufel an dir? Was ist mit deinem Herz? Ist ein Tempel des Heiligen Geistes? Bin ich abgesondert? Vor Belial, vor Ungläubig, vor den Lüsten? Was ist, wo bin ich, wo stehe ich? Und je nachdem, wie die Antwort kommt, wird mein Leben sich gestalten. Das ist das Problem. Wisst ihr, an dem Simson lernst du eines. Und zwar was ganz Klares. Es kann sogar lange gehen. Aber irgendwann zahlst du Preis für die feurige Pfeile, die brennt. Die haben eine Wirkung, wenn du irgendwann zahlst. Trotz Segen Gottes. Und jetzt kommt das Nächste. Wo steht denn der Simson? Mitte, Ende, Richter. Davor kommt die Darstellung der Endzeit. Mitte im Abfall. Nach dem Simson
Da geht es voll runter. Simson ist der zweitletzte Schritt vom letzten Schritt. Das heißt, die Herzenstellung Simsons ist die Herzenstellung der Gläubigen, bevor der Antichrist voll offen. Ab Kapitel 17 kommt er offen. Da bricht der Antichrist in die Welt bricht herein. Und Simsons Herzenstellung ist die Herzenstellung der Gläubigen kurz bevor es losgeht. Und das ist das Drama. Und darum müssen wir uns vor dem hüten, wie vor irgend sonst etwas. Ich möchte beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich möchte einfach danken, dass du uns so klar warnst heute im Wort, dass du uns einfach zeigst, wie dieser Sündenfall über die Augen und Fleischeslust geschah und du siehst, wie erfällig auch ein Gläubiger sein kann gegen dieses Zeugs und du siehst, in was für einer Welt jeder von uns lebt, wie es immer schlimmer wird, wie letztendlich hier die Welt gekippt ist, voll endgültiges Antichristliche hinein. Es gibt uns einfach Gnade, jedem von uns nicht der Weg Simsons zu gehen, sondern letztendlich sich abzusondern, einen Weg zu gehen, wie David ihn ging, letztendlich raus aus diesem Sündhaften hinein in die Fülle deines Segens, an dir, Herr Jesus, Genüge zu haben, allgenugsam zu sein, völlig gesättigt zu sein von den Gütern deines Hauses, zufrieden zu sein, dir zu dienen, sich an dir zu freuen, dein vergossener Blut, dein herrlicher und kostbarer Wort. Gib uns einfach Gnade und ich danke dir dafür. Amen. Amen.